Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Die Zuversichtlichen. Zuversicht, eigentlich echt ein schönes Wort. Ich finde, das vereint eine Herausforderung, für die man vielleicht noch keine Antworten hat, aber das Vertrauen, dass man es schafft, wahrscheinlich auch gemeinsam mit anderen Menschen zusammen. Mittlerweile, das Wort hat doch sogar Wellen geschlagen, verbreitet sich mehr und mehr. Vielleicht der Punkt zu sagen, es gab erst uns und dann das Wahlplakat. Also, aber Scherz beiseite, das Ding ist nämlich, es wird von Sendung zu Sendung, und ich glaube, es ist mittlerweile die 7. oder 8., ehrlich anspruchsvoller, dem Titel der Sendung gerecht zu werden. Wenn wir rausschauen, die Welt verändert sich dramatisch. Gerade vor allem der amerikanisch beeinflusste Teil der Welt. Und klar, auch hier in Deutschland treibt uns vor allem diese Woche und bis zum Sonntag die Bundestagswahl um. Und eigentlich ein Moment, wo man sich gut informieren muss, jeden Tag, um mitzubekommen, was ist Neues passiert, wohin entwickelt es sich. Aber ich muss gestehen, ich habe fast schon Angst, mein Smartphone in die Hand zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, ich kann nirgendwo mehr hingucken, nichts anklicken, ohne in ein Feed zu schauen, der mich im besten Falle mies gelaunt zurücklässt, im schlechtesten Falle mit tatsächlich handfester Zukunftsangst. Und klar ist, egal wie die Wahl ausgeht am Sonntag, ich glaube, einig werden wir uns danach als Deutsche immer noch nicht sein. Und vermutlich werden die Töne vielleicht sogar noch schriller, getrieben von einem Populismus, der anscheinend immer mehr und mehr noch wächst. Wer also eigentlich nach lösungsorientierten Wegen sucht, gemeinsam mit anderen, mit gemeinsamem Boden, der muss, glaube ich, gerade echt richtig, richtig tief graben, um etwas zu finden. Aber wer das macht, findet tatsächlich vielleicht etwas, was uns dabei helfen könnte, nämlich das, was uns im Innersten tief antreibt und was wir dann oft doch auch mit anderen Menschen teilen, vielleicht sogar mit den Menschen, die gerade vermeintlich auf der anderen Seite eines tiefen, tiefen Grabens stehen, nämlich unsere Werte. Und genau darum geht's in dieser Sendung. Können wir uns Werte noch leisten? Und wenn ja, wie schaffen wir es, die als Grundlage für einen gemeinsamen Weg nach vorne zu nehmen? Und dafür haben wir da einen großartigen Gast uns dazu geholt, nämlich Maya Göpe, einerseits Politökonomin, Transformationsforscherin und Autorin ihres brandneuen Buches Werte, ein Kompass für die Zukunft. Und darin beschreibt sie ein flammendes Plädoyer für eine aufgeklärte soziale Marktwirtschaft innerhalb einer liberalen Demokratie. Und das beschreibt sie sehr konstruktiv, lösungsorientiert, detailliert, vor allem wissenschaftsbasiert und informiert aus ihrer Praxis in zahlreichen Institutionen, die sich mit Zukunft beschäftigen, mit Gremien oder Beiräten. Herzlich willkommen. Schön, dich dabei zu haben.
Vielen Dank, vielen Dank.
Und natürlich, wie immer, auch mit an Bord Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, ebenfalls Autor, nämlich von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremser. Und er beschreibt ebenfalls sehr detailliert, konstruktiv und vor allem alltagsnah und pragmatisch, wie sich Nachhaltigkeit und Wirtschaft verbinden lassen und hat es vor allem auch unternehmerisch schon längst umgesetzt. Schön, dass du da bist und vielen Dank für die Einladung. Wer beide Bücher liest, merkt, ihr hattet jeweils den Finger an etwas, was sich gerade entwickelt und merkt auch die Entwicklung von dem einen Buch zum anderen. Dein Buch, Reinhard, kam 2023 raus und da schreibst du, immer weniger Menschen vertrauen darauf, dass sie von einer verantwortungsbewussten politischen und wirtschaftlichen Elite durch die unsicheren Zeiten geführt werden. Dann, wenn man nach vorne spult, dein Buch abgegeben, November 2024, rausgekommen jetzt im Januar, da zitierst du eine Studie von einer Shell-Jugendstudie, dass 44%, also fast die Hälfte der 16- bis 24-Jährigen, der Aussage zustimmen, dass eine starke Hand mal wieder Ordnung in unseren Staat bringen müsste. Ich finde, das ist schon eine krasse Steigerung von dem Trend, den du beschrieben hast, jetzt tatsächlich ausformuliert. Und wenn man schaut, Abgabedatum November, dann jetzt diese Woche, wo wir sehen, da gibt es jetzt tatsächlich eine starke Hand, die hart durchregiert in Amerika. Und es scheint immer noch nicht, die Menschen zu verschrecken vor Populisten. Also wie kommt das? Warum verfangen diese Messages so sehr und woher kommt dieser starke Wunsch? Mhm.
Also erstmal danke, dass du die Welt so mies anmoderiert hast, dass ich nicht in die typische Frage, Frau Göpe, wie können Sie überhaupt noch glauben? So, ne? Das ist ja normalerweise. Also danke, jetzt können wir ja nur nach oben bauen.
Genau.
Aber diese Frage, wie kommt das? das haben wir auch bei unterschiedlichen Analysen, das DIW ist da ja immer führend, immer wieder zu zeigen, die Wahlprogramme, wenn man die ernst nähme, was zum Beispiel die AfD darin formuliert, würde das denjenigen, die sie typischerweise wählen, nicht unbedingt zugutekommen. Ne? Also es hat ja eine sehr, oder die steilste Umverteilung nach oben eigentlich eingebaut von allen. Bei Trump, Argentinien, Javier Milei ist ja ähnlich, noch ist die Zustimmung da. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich mit der Diagnose, die in Reinhards Buch war, und diesem Gefühl nach der starken Hand zusammenfindet. Nämlich, dass davor so der Eindruck entstanden war, nichts bewegt sich mehr. Also die einen wussten, wir müssen ganz viel anders machen, damit das mit der Zukunft funktioniert. Und die anderen haben dann sehr stark festgehalten. Und wir haben es durch populistisches Aufladen so hinbekommen und auch, finde ich, nicht besonders kluges Agieren zwischen einer Regierung und einer Opposition. Wenn ich immer nur sage, die anderen werden das komplette Land zugrunde richten, dann mache ich natürlich das Misstrauen groß und die Einigungshürde hoch. Und dann bleibt es so festgesteckt und alle haben das Gefühl, nichts bewegt sich mehr und alle erzählen immer doller, wie schrecklich es ist, wenn es sich nicht bewegt. Und dann habe ich so einen richtig schönen Melting Pot geschaffen, wo das Versprechen, ich mache alles kaputt, nach Freiheit schmeckt. Mm. Und das ist das, glaube ich, was wir da momentan noch sehen. Und jetzt kommen natürlich die ersten schockierten Videos, die wir alle auf den besagten Social Media auch sehen können, von Trump-Wählerinnen und Wählern, die sagen, ich bin rausgeschmissen worden, die Farm von meinem Bruder geht auch kaputt und hier und da. Das haben die doch gar nicht versprochen. Und deshalb ist so ein bisschen da vielleicht die Hoffnung, wenn die das so schnell machen, dass wir hier sehen können, dass das mit den Ankündigungen, mit dieser starken Hand, wenn die sich null dafür interessiert, wie Politik wirklich funktioniert und wie wir für alle den Wohlstand einigermaßen sichern können, dass eben tatsächlich nicht nur hinter die Wahlversprechen zurückfällt, sondern zu Katastrophen führt.
Noch ist es nicht so weit, ne? Also nee. Noch scheint dieses Momentum hier in Deutschland nicht angekommen zu sein. Man könnte eher sagen, jetzt aus unternehmerischen Sicht gesprochen, das Erschließen von neuen Kundengruppen läuft für die Populisten in Deutschland gerade noch sehr gut. Also warum kommen die so gut damit durch? Wie würdest du das aus deiner Sicht beurteilen?
Also aus so ein bisschen psychologischer Sicht und im Marketing beschäftigt man sich natürlich auch so mit Wahrnehmungspsychologie irgendwie, glaube ich, dass es auch damit zu tun hat, dass Menschen, die permanent in einer hohen Emotionalität gehalten werden oder in diese Emotionalität gebracht werden, Angst oder Wut, irgendwann ein hohes Bedürfnis nach Entlastung haben. Mhm. Und die vermeintliche Abkürzung zur Entlastung bieten die Populisten natürlich sehr gut, nämlich über zwei Wege, indem sie einmal etwas anbieten, was jedem schon vertraut ist, was ihm vermeintlich Sicherheit gibt und Zuversicht, dann die Probleme bewältigen zu können, nämlich etwas, was so vertraut ist, weil es schlichtweg die Vergangenheit ist. Ja? Zurückzugehen in der Zeit, der guten alten Zeit, als man irgendwie wusste, wie Dinge funktionieren, weil man hat es ja schon einmal bewältigt. Und in die können wir mit den Populisten wieder hin, weil die machen es so, wie sich's bewährt hat einerseits. Und das andere ist halt auch so eine Abkürzung in dem Sinne, dass, naja, wenn man echte Verantwortung übernehmen will, dann gehören da so ein paar Schritte dazu, wie man auch eine Bereitschaft, sich selber so in seiner Wahrnehmung, in seiner Perspektive so ein bisschen verändert. Und das ist am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend, weil man muss ja erstmal das Bedürfnis oder das Gefühl haben, ich habe die Möglichkeit, irgendwas zu beeinflussen, bin ich hilflos. Okay. Dann das Zweite ist so diese Sinnkomponente, das, was der neue Weg sein könnte, das funktioniert, ist plausibel. Und drittens, man muss auch so einen emotionalen Benefit haben. Es muss einem irgendwas zurückgeben, wo man denkt, das macht mir Spaß, das tut mir gut, das tut meiner Seele gut. Und die Populisten, die schaffen es natürlich, Schritt 1 und 2 zu überspringen. Das mit der Wirksamkeit, okay, man kann man delegieren, man gibt es der starken Hand, die kümmert sich dann. Und das Zweite, ja, das mit der Plausibilität und Sinnhaftigkeit, okay, da gucken wir nicht so genau hin, weil das mit dem Dritten, dass wenn man einfach so die vorhandenen Klischees, die die Leute eh schon haben, bestätigt und sagt, guck mal, du musst dir nichts Neues angewöhnen, du wusstest eigentlich die Lösungen eh schon alle. Du bist viel schlauer und irgendwie lebensfitter, als du denkst, weil deine Vorstellungen, die du so in deiner Peergroup so dir zurechtgebastelt hast, die ganzen Klischees, die stimmen. Und du musst nur uns die Macht geben, dann sorgen wir dafür, dass du deine emotionalen Belohnungserlebnisse kriegst. Und dann denken die Leute, wow, was für ein Lifehack mache ich.
Das war sozusagen der negative Cycle. Es gibt auch einen positiven, auf den kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch zu sprechen. Aber bevor wir in die Lösungseinflugschneise reinfliegen, wir haben das oft in diesen Sendungen, dass wir eben bei dem Negativen anfangen und dann uns daraus rausarbeiten zu dem Positiven. An dich die Frage, ist eine Demokratie dieser Dynamik gewachsen? Weil wir sehen ja, gerade in den USA geht es durchaus langsam schon an Institutionen, die unglaublich wichtig sind für eine Demokratie. Und das kann sich ja durchaus verschärfen. Also sind wir dem Momentum gewachsen, da wirklich noch Lösungen zu finden?
Langsam ist ja hart, das Wort im Kontext. Ja. Also das sind ja alle Bremsen los. Und ich also deshalb nochmal, ich habe wirklich das Gefühl, dadurch, dass es jetzt in dieser affenartigen Geschwindigkeit passiert, haben wir eine Chance, in Europa tatsächlich einmal durchgeruckelt zu werden und zu sagen, okay, also es braucht jetzt ein Epizentrum für etwas, was noch für eine andere Form von Idee, von Demokratie und auch Umgang mit dem Planeten und mit Mitmenschen steht und mit Alliierten. Also das ist ja auch faszinierend, mit welcher Geschwindigkeit jetzt allen, die als Partner im Grunde genommen in dieser oft als Westen beschriebenen Allianz waren, einfach mal voll vor den Latz gehauen wird und ja auch nicht damit gespart wird, auch die Führungspersonen dann auch noch so abzuwerten. Also der Umgang mit Justin Trudeau, dem kanadischen Regierungsoberhaupt, ne? Eigentlich das Äquivalent, ihn dann mal eben schnell so als Gouverneur, als 51. Staat der USA zu beschreiben. Also es hat ja dieses bewusst inszenierende, abwertende, verachtende. So, und das kennen wir ja von Putin auch mit seinem Angriffskrieg, als der Sicherheitsrat tagt, in dem Moment fängt er an, die Bomben zu schmeißen. Und das ist ja etwas, wo ich glaube, es notwendig ist, hinzuschauen. Also dieses verachtende Momentum ist ja auch etwas, was im Grunde genommen diese Wut am Köcheln hält und diese einfachen Lösungen im Grunde genommen verteilen lässt, weil ich verächtlich gegen eine bestimmte definierte Gruppe weiter agieren werde und dann davon ausgehe, mich wird's nicht treffen. Und das ist, glaube ich, so das große Momentum. Jetzt trifft's mich auch, das so ein bisschen aufwachen lässt. Die Katastrophe ist natürlich, dass jetzt einfach zum Beispiel ganz viele Zahlungen gestoppt werden. Also wir hören das von den Universitäten, da wird nicht mehr überwiesen, wenn sie nicht die Diversity-Programme ausmachen oder auch denunzieren, wer das noch weiter betreibt. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die in afrikanischen Ländern diese Biosphärenreservate und so weiter betreiben. USAID ist ja auch kaputt gemacht worden und es wird einfach nur sofort die Zahlung gestoppt. Das heißt, es ist Vertragsbruch, was aber natürlich dazu führt, selbst wenn man es mit Gerichten wieder kassiert, dass die Projekte tot sind. Also wenn ich 90 Tage plus niemanden bezahlen kann, dann müssen die sich ja umorientieren. Das heißt, es ist eine bewusste Zerstörungsleistung und vor allem in der Geschwindigkeit, dass nicht mal mehr die AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stünden. Also denen werden die Accounts zugemacht und so weiter. Das heißt, du unterbindest eine Möglichkeit, mit deinem Vertragspartner überhaupt noch in Austausch zu treten. Also viel mehr Mittelfinger kann man nicht erheben in der Umgangsform, ne? Und deshalb ist für mich das ganz Wichtige jetzt zu sagen, wow, das ist doch gleichzeitig auch der Moment, zu öffnen und zu sagen, Chris Stöcker hat das jetzt so schön formuliert, wir haben Blue Cards, ne? Blue Cards für alle, die jetzt gerade in den Vereinigten Staaten abgekanzelt werden. Kommt alle hin. Also Tech-Talente, die noch Lust haben, was anderes zu machen, als sich bei Meta ausbeuten zu lassen. Die werden ja auch gerade alles rausgeschmissen. Die Investoren, die sagen, wir haben Lust, noch mehr Purpose hinter das Geld zu kleben. Die Technologieentwicklerinnen, die sagen, ja, wir haben Lust, dass wir jetzt mit einer neuen Kapitalmarktunion tatsächlich mal die Sachen nach vorne bringen, die eine Technologieentwicklung im Dienste der Menschheit, und zwar vielen auf diesem Planeten, stehen kann. Also eigentlich ist es ja jetzt der Moment zu sagen, okay, danke, wir machen jetzt mal ein Decoupling so ausreichend wie möglich, um einen Schutz von bestimmten Standards zu halten. Und damit sind wir wahrscheinlich gleich bei einem Thema, weil wir darüber gerade diskutieren, was wird in der Europäischen Union gehalten und nicht gehalten. An Verbindlichkeiten eben auch zu sagen, der Ausverkauf von der Natur und das Degradieren eigentlich von dem menschlichen Miteinander, nur weil dann die Wirtschaftsindikatoren florieren. Das ist ja das Verrückte, dass wir so viel jetzt hören, ja wieso, Argentinien sieht doch jetzt super aus. Der Wirtschaftsboom, ich finde, das ist das zynische Wort, was man aktuell benutzen kann, dass man den Wirtschaftsboom in den Vereinigten Staaten feiert, ohne hinzugucken, was da tatsächlich real passiert. Das ist so super, wie die OECD-Prognose damals war. Welche Länder haben sich am schnellsten von der Corona-Pandemie erholt, weil sie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wieder gesteigert hatten? Das war Südkorea, die haben eine sehr andere Strategie gefahren, und die USA. Dann wurden die USA gelobt. Sie hatten noch nie so viele Todesfälle in der Statistik wie in diesem Zeitraum. Wenn viele Menschen sterben, wird auch das Pro-Kopf-Einkommen tendenziell höher. Also wir müssen wirklich,
Putin hatte auch einen ganz tollen Wirtschaftsboom. Ja, den darf man jetzt auch neben den USA erwähnen, weil ja J.D. Vance gesagt hat, dass Putin eigentlich nicht so eine große Bedrohung darstellt, wie das, was in Deutschland passiert.
Da wollte ich gerade auch die Brücke schlagen. Also wir haben ja rausgehört, ne? Verachtung, wir hatten es vorhin von der Angst, von dem Schockmoment. Wie geht man damit um? Gibt es Strategien, wo du sagen kannst, so aus unternehmerischer Sicht, ist das ein empfehlenswerter Umgang, wenn man so ein Gegenüber hat?
Ich habe es akustisch nicht.
Also kein Problem. Ich wiederhole es nochmal. Also wir hatten es gerade, ne? Wir hatten es, wird die Angst wird geschürt. Es wird versucht, die Leute in so einen hochemotionalen Zustand zu bringen. Die Verachtung wird geschürt. Es gibt einen Schockmoment, weil alle paar Tage die nächste überzogene Forderung eingeführt wird oder Zuweisung. Also gibt's aus deiner Sicht einen guten Umgang mit so einem Gegenüber? Maya hat ja schon angedeutet, es ist vielleicht die Chance, dass wir uns als Europa anders aufstellen.
Also ich denke auch, dass es wenig Sinn macht, sich darauf einzustellen, was man leider jetzt auch oft hört von verschiedenen politischen Lagern, auf das Spiel der Seite, die Repressalien, Druck und auch sehr harte Verhandlungen, die oft Richtung ja fast schon Einschüchterung und Erpressung geht. Das heißt, wenn man Deals vorbereitet, um jemanden zu besänftigen, von dem man weiß, dass er sowieso viel zu viel fordert und dann mit der Hälfte, wenn man sich in der Mitte trifft, immer noch lachend ins Bett gehen kann am Abend, ist das eigentlich ein Einlassen auf dem seine Systematik. Deswegen wäre es natürlich gut zu überlegen, ob man nicht einen funktionierenden und erfolgreichen Gegenentwurf des Agierens und Wirtschaftens und auch der Wertschöpfung, vielleicht auch im erweiterten Wertesinne, auf die Beine stellt, die eine so Kraft entwickelt, dass andere da auch gerne reinkommen, die vielleicht auch, wie du gesagt hast, von den eher brutalen auch enttäuscht sind und auch sich fragen, wo sie etwas Neues aufbauen können. Nur so etwas aufzubauen, da fehlen manche natürlich irgendwie die Vorstellungskraft und die Fantasie und den Mut, damit anzufangen, weil man denkt, das andere, das gibt schon und das ist jetzt sehr wirkmächtig. Und das Neue, oh mein Gott, da fangen wir ja bei Null an und wie soll denn das aussehen und wie lange dauert das, bis das überhaupt wirksam ist? Und gesagt, nee, wir fangen eben nicht bei Null an. Es gibt schon Beispiele, da gibt's gute Ansätze in allen verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen. Man muss halt mal gucken, woran man die erkennt. Und wie man die weiter ausbauen kann und ob das, auch wenn es nicht etwas im ursprünglichen Sinne so Wirkmächtiges ist, dass es gegen Einschüchterung bringt, dass es zumindest Leute anzieht, die mitmachen wollen und sich dieser Art von Wertschöpfung auch öffnen und sich darauf einlassen.
In deiner Antwort war jetzt bestimmt auf die unterschiedlichste Art und Weise das Wort Wert schon 5-mal drin. Und damit sind wir auch im Kern von deinem Buch. Also warum hast du das ausgemacht? Und du hast ja, glaube ich, auch wirklich tief gegraben, auch in der deutschen Geschichte, dass das ein gemeinsamer Boden für uns sein könnte. Und dann die Frage natürlich, welche Werte?
Ja, im Prinzip geht es ja um so eine Idee, wo kommt eine Orientierung her, wenn bestimmte Regeln nicht mehr funktionieren, wenn bestimmte Lösungen nicht mehr funktionieren. Also wie arbeiten wir in einem unsicheren Raum? So, was gibt uns da Orientierung? Und da haben wir natürlich einmal Vorstellungskraft oder eben wissenschaftliche Informationen, wo man sagen kann, das müsste sich ungefähr so und so ausgehen, wenn wir jetzt aus der Vergangenheit extrapolieren. Aber wir brauchen natürlich auch das Momentum drüber hinaus. Also wir brauchen so einen Willen, der sich eher aus etwas Emotionalem speist. Und wenn wir da überlegen, wo die großen Utopien ins Fliegen gekommen sind und auch zu Realutopien wurden, hatte das immer was mit Werten zu tun. Ich nehme immer sehr gerne die Europäische Union. Wir motzen viel so ein bisschen drüber nach, was es ist und nicht. Aber wenn man sich überlegt, nach 2 Weltkriegen und einem vorher immer im Krieg befindlichen Kontinent, haben Menschen wie Robert Schuman und andere gesagt, wir schaffen das. Wir haben hier diese Vision, dass wir eine gemeinsame Institutionenlandschaft gründen, wo wir die Kooperation auch ein Stück weit einhegen. Deshalb war es ja mit Atom und Stahl und Kohle am Anfang, weil das auch militärisch nutzbare Ressourcen waren, um zu sagen, das vergesellschaften wir jetzt ein Stück weit, wie wir damit Hand oder umgehen, was ja total legitim ist, um zu sagen, wir versuchen das Potenzial zu reduzieren und dann darauf aufzubauen. Aber wenn da schon alle gesagt hätten, also Prognose aus der Vergangenheit, dann hätte niemand gestartet, dann wäre niemand losgelaufen. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir dieses Potenzial in uns hochhalten, uns das weiter zutrauen. Und das ist ja das, was mit diesem Zynismus und diesen Umgangsformen, das wird ja fast nihilistisch. Geld machen mit Trump. Ja, und dann ist es super. Und ich überlege nicht links und rechts, was damit passiert in der Geldmacherei, sondern Hauptsache in meinem Konto sieht es ganz gut aus. Und deshalb wirklich zu überlegen, was gibt uns dieses Vertrauen darein, dass wir mehr als ein Kalkulus sind. Dass wir das, wofür wir brennen, wofür eigentlich wir Menschen bewundern. Wenn wir uns überlegen, was sind eigentlich die Menschen, die wir aus einer tiefen Ebene bewundern, sind das eher so Martin Luther King, Nelson Mandela, Menschen, wo wir genau wussten, die sind nicht angetreten, um für sich etwas rauszuholen und zu gewinnen, koste es, was es wolle, sondern zu sagen, ich sehe etwas, wofür alle ein besserer Platz ist und sich dafür einzusetzen. Und diese Form von Motivation brauchen wir in so Übergangsmomenten, um über das Berechenbare hinaus tatsächlich navigieren zu können.
Also auf der einen Seite haben wir sozusagen, ist ja auch ein Wert, das alles für mich oder für meine Peer Group. Ja. Und dazu gilt es, den Gegenentwurf zu schaffen. Gibt es denn konkrete Werte, die du ausgemacht hast oder Fragestellungen, die tatsächlich mich plötzlich vielleicht mit Menschen verbinden, die gefühlt gerade auf der ganz anderen Seite von dem Graben stehen, wo ich bewusst am Familientisch oder mit Kollegen Themen weit umschiffe, um bloß nicht sich in die Haare zu bekommen? Also was führt uns dazu, diese Gemeinsamkeiten zu entdecken?
Also zwei Sachen sind total wichtig. Das eine ist in den ganzen Befragungen, was wünschen sich Menschen in einer Gesellschaft oder im Umgang miteinander, sind wir uns sehr ähnlich. Also eigentlich mag keiner eine Umgangsform wie die wir da erleben. Wenn wir sie erleben, dann ist es einfacher zu sagen, ich bin Teil von denen, die austeilen dürfen und die Regeln setzen, anstatt die kassieren und Regeln empfangen. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen der Kipppunkt, den wir gerade sehen. Alle, die sich versprechen, ah, vielleicht kann ich auf der Gewinnerseite mit sein, haben so ein bisschen ein Problem vielleicht gerade, sich dem Zug auch zu widersetzen. Und deshalb ist es so relevant, tatsächlich zu überlegen, was brauche ich dafür? Und da ist aber sowas wie Akzeptanz, wie ein respektvoller Umgang. Nicht umsonst ist der oberste Wert die Würde des Menschen in allen unterschiedlichen Verfassungen und in den Menschenrechten ja auch nach zwei Weltkriegen festgeschrieben worden. Also wir haben schon eine ganz gute Idee. Auch Fairness ist sowas, das kriegt man ja bei Kindern auch schnell mit, dass die einfach spüren, das sollte nicht sein. Also das ist so ein Impuls. Und dann ist natürlich der nächste interessante Schritt, und deshalb bin ich tatsächlich in die Institutionen eingestiegen. Was entwickeln wir Menschen für Lösungen, damit dieses wertorientierte Handeln vereinfacht wird? Das sind ja alles Kooperationsmechanismen, die wir uns überlegen, damit wir nicht jedes Mal wieder am Tisch sitzen und sagen, wie fändest du das jetzt in Ordnung? Also es sind ja Institutionen, das sind Preisindikatoren, das sind Bilanzen, das sind politische Regeln. Ne? Und dass die eine bestimmte Wertentscheidung häufig eingebaut haben. Also gerade bei ökonomischen so Kosten-Nutzen-Rechnungen sind da drin oder eben auch zu sagen, wir priorisieren in einem Steuersystem jetzt langsam mal, was ist die ökologische Schadschöpfung. Wenn wir das nicht einbauen, steuert uns die Art, wie wir eine Mehrwertsteuer zum Beispiel strukturiert haben, wo immer noch Fleisch günstiger besteuert ist als pflanzliche Produkte, allein durch die Preisdefinition, die dann an der Ladentheke ist, tendenziell in etwas, von dem wir zunehmend wissen, dass es auch Schaden aufwirft. Und das heißt, diese Verbindung von Vereinfachungsritualen und Mechanismen und wie stark sprechen die noch zu den Werten, von denen wir eigentlich sagen, dass wir da zusammenstehen und dass wir uns da nicht aufscheuchen lassen. Wir haben sehr hohe Übereinstimmung, das sagt die ganze Wohlstandsforschung, ob von der OECD bis eben Gut Leben in Deutschland, diese große Studie. Wie wir es dann tatsächlich in den Institutionen und in den Regeln manifestieren, da fangen wir an zu streiten. Aber das kann man auch evidenzbasierter, also wirklich sagen, was sind die Erfahrungswerte, oder konfrontativer machen, wie sagen, ich habe aber keinen Bock, mich zu ändern, weil ich fand das so gut für mich. So. Und das ist eine unterschiedliche Form des Aushandelns, die auch mit mehr Wahrhaftigkeitsorientierung oder weniger zu tun hat.
Wahrhaftigkeitsorientierung, ich weiß, das ist eine Steilvorlage für dich, Reinhard, und du beschäftigst dich wahrscheinlich auch in Tiefe mit Werten. Persönlich und natürlich auch die Frage, was treibt deine Kundengruppen ganz konkret an? Was merkst du, was die bewegt, unabhängig davon, was gerade parteipolitisch quasi diskutiert wird, sondern was liegt drunter eigentlich?
Wahrscheinlich gibt es so zwei Grundkategorien von Werten, die man so unterscheiden kann. Das eine sind Werte, die den eigenen Gestaltungsraum weit öffnen. Und das andere sind halt so eher richtungsgebende. Ja, also jetzt ganz hoch im Kurs, zeitgeistmäßig und auch jenseits des Atlantiks, das mit dem Gestaltungsraum öffnen, das heißt Freiheit. Und dann denken halt viele, je mehr, desto besser. Und der Rest, naja, okay. Das Problem ist halt so ein bisschen, wenn man nur die Freiheit betont und den perfekten freien Gestaltungsraum macht, dass die Leute, die in dem Raum halt das mit der Orientierung nicht mehr verspüren, und zwar eine Orientierung, die auf Gemeinwohlerlebnissen auch fußt, dann ist das ein Anreiz, naja, für Willkür, Beliebigkeit und Ausnutzung von Freiheitsräumen in den Extremen, weil die mal austesten, wie man diesen Raum nutzen kann, um sich selber besser gehen zu lassen, weil wenn es dann anderen schlechter geht, dann sind die ja selbst schuld, weil so ist das nun mal im absoluten Freiheitsraum. Deswegen, auf der anderen Seite gibt es diese orientierungsgebenden Werte, Ethik und eben auf auch eine gewissen Empathie beruhenden Dinge, die halt so Richtung Nordstern oder auch, ich sag mal, an den äußeren Rändern des Gestaltungsraums auch schon mal Barrieren setzen, moralische, vielleicht auch gesetzliche Barrieren setzen. Und dann vielleicht in der Mitte noch so ein Idealpfad, wo man sagt, da musst du nicht der Ideallinie folgen wie ein Formel-1-Fahrer irgendwie auf der Rennpiste, aber immerhin, also das ist so etwas, wo man denkt, das wäre so etwas gemeinwohldienliches, tugendhaftes, anständiges, funktionierend, zukunftsorientiertes. Und das muss halt in einem Gleichgewicht stehen, weil wenn man nur immer diese Orientierung gibt, aber den Freiheitsraum nicht hat, dann fühlen die Leute sich fremdbestimmt und gegängelt. Und deswegen ist immer so die Frage, in welches Pendel-Extrem scheint man jetzt gerade zu gehen? Wie wird das wahrgenommen? Aber ich denke, Nachhaltigkeit und Verantwortung erreicht man, wenn beides maximiert wird. Große Freiheitsräume, aber auch starke orientierungsgebende Werte, die zeigen, dass in diesem Raum nicht alles gleich gut sein muss und nicht alles ausgetestet werden muss, auch wenn man es könnte.
Du hast gerade das Stichwort Nachhaltigkeit genannt. Ich glaube, es gibt gerade kein Wort, was weniger stattfindet in den verschiedenen Befragungen oder Kanzler. Also das Wort hat, glaube ich, innerhalb von letztem Jahr zu diesem Jahr rasant an, ich sag mal, Debattenhäufigkeit verloren. Mhm. Und ich glaube, das Kuriose ist, dass das eigentlich, also was in den Debatten diskutiert wird und für was die Menschen sich interessieren, das geht weit auseinander, wenn man in Studien reinschaut. Und du hast ja vorhin gesagt, es entsteht so ein gefährlicher Effekt, wo die Menschen, die eigentlich was Bestimmtes wollen, das Gefühl haben, so, oh, ich passe damit gar nicht mehr in den Zeitgeist. Und plötzlich so eine sehr breite Unterstützung für wichtige, zukunftsweisende Werte eigentlich da ist, aber plötzlich aufgeschluckt wird, weil die Leute sich das Gefühl haben, so, oh, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann ziehen die anderen mich über den Tisch. Magst du da mal eintauchen? Also was eigentlich, wenn man von der Parteipolitik abkommt, wirklich da ist an Rückhalt in Deutschland und an Gemeinsamkeiten?
Ja, erstmal glaube ich, ist es sehr relevant, sich immer mal zu gucken, wie werden Umfragen, wir haben ja ganz viel Meinungsforschung, die dann immer sagt, was die Bürgerinnen und Bürger angeblich wollen und denken. Und da ist natürlich die Fragestellung schon total relevant, was ich antworte. Und dann ist das Sample relevant, also wen habe ich eigentlich in die Konsultation bezogen. Und viele von diesen schnellen CV-Umfragen beispielsweise sind ja nur Online-Menschen. Das heißt, alle die nicht ständig online hängen, sind schon mal raus. Hm. Jetzt waren total rasant die Unterschiede, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, zwischen dem beliebtesten Kandidaten oder wer angeblich am besten abgeschlossen hätte, nach den unterschiedlichen Varianten jetzt von Fernsehquadrellen, heißen sie jetzt. Ne? Hm. Und da war ein totaler Unterschied zwischen Twitch, was auch sehr online orientiert ist, wo 78% gesagt haben, sie fanden Roland Habeck am besten, und dann eben eine Auswertung nach, ich glaube, das war das RTL-Teil oder ARD, wo dann Friedrich Merz besser rauskam. Das heißt, wer auch immer zugeguckt hat, war tatsächlich eine Auswahl dann auch dessen. Und dann sagen wir wieder, ah ja, der Kanzlerkandidat ist der beliebteste, ohne zu unterscheiden, dass es je nachdem, mit wem ich rede, eben unterschiedliche Perspektiven auch darauf gibt. Und deshalb finde ich es total relevant, dass wir wirklich tolle Institutionen haben wie Moin Common oder das Sinus-Institut, Rheingold gehört da auch so ein Stück weit dazu, die einfach über einen längeren Zeitraum mit Menschen im Austausch sind. Und deshalb auch, oder das SÖP-Panel, ne, das ist vom DIW auch kuratiert, die über einen längeren Zeitraum Menschen begleiten und deshalb auch gucken können, wie sich was verändert, warum sich was verändert. Und da sehen wir ganz deutlich, dass zum Beispiel Klima und Umwelt immer noch in den ersten Top 4, 5 rangiert. Und sich eigentlich der Wunsch immer stärker Bahn bricht, da muss endlich was passieren, aber auch die Verzweiflung darüber, dass nichts passiert. Mhm. Und das ist ja genau der Effekt, den du angesprochen hast, dass wir in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, es wird nicht priorisiert und die anderen finden es nicht mehr so wichtig, in so einem Gefühl von Ohnmacht oder dann eben auch anspielbarer Aggressivität landen. Und das nennt sich so pluralistische Ignoranz zum Teil, ne? Das ist wirklich der wissenschaftliche Begriff dafür, oder Gruppenblindheit, dass wir, je nachdem wie auch die Agenda-Setting in den Medien ist, da müssen wir auch noch mal ganz kurz drauf gehen, dass das natürlich auch sehr bewusst passiert. Also dass Migration jetzt das Top-Thema geworden ist, ist nicht zufällig. Und ich fand es super, jetzt hat das IFO-Institut völlig unverdächtig gerade heute ja auch noch mal die Studien rausgegeben, dass sich die Kriminalitätsrate mit Zuwanderung eben nicht stark verändert, beziehungsweise gar nicht verändert. Das heißt, da wird auch viel aufgebauscht, selektiv inszeniert und gemacht. Und dann frage ich wieder die Leute, was ist das wichtigste Thema? Und dann bin ich in so einer Verstärkerschleife drin.
Und ich muss noch mal kurz nachhaken. Pluralistische Ignoranz, ich glaube, das ist auch nah am Bystander-Effekt. Das heißt, es ist so, keine Ahnung, jemand ist verunglückt auf der Straße, aber ich sehe 10 Leute, die aus irgendeinem Grund nicht helfen, und habe das Gefühl, dann gebe ich jetzt auch keine erste Hilfe, weil aus irgendeinem Grund scheint das gerade nicht angebracht zu sein, oder so in die Richtung. Also es war sie, alle einigen sich drauf, ein eigentlich vorhandenes Thema zu ignorieren, weil alle anderen es auch ignorieren.
Und ja, genau, es ist so ein bisschen dieses Rudelding, ne? Also dieses, wenn andere sich da engagieren, wenn andere darüber sprechen, dann habe ich das Gefühl, es hat eine Relevanz.
Ja.
Und wenn das nicht Thema wird, dann denke ich ein bisschen, ich weiche von der Norm ab. Mhm. Ne? Und das Bystander ist natürlich auch rasant, und in der pluralistischen Ignoranz haben wir das viel mit der vermuteten Akzeptanz für Veränderung. Und dann gehe ich davon aus, es ist so eine klassische Spaltung, ist, ich traue so 30% der anderen zu, dass sie ähnlich wie ich auch agieren würden. Und häufig sind es aber 60%, die sagen, ich würde mitmachen. Und der allerwichtigste Punkt ist immer, ich würde auch mehr machen, wenn die anderen mitmachen würden. Mhm. Das heißt, wir sind in einer total verrückten Hemmspirale, die natürlich angezündet wird in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Und deshalb danke, dass du eben so negativ angefasst hast. Sonst sind ja alle Leute immer so, ich muss so oft auf diese 3V antworten. Sie wollen ja Verzicht, Verbot, Verlust den Leuten schmackhaft machen. Mhm. So, oh, okay, Thema Framing, ne? Was habe ich dann im Kopf? Mhm. Alles, was Veränderung mit sich bringt. Deshalb fände ich das super, nochmal zu hören. Vieles ja Freiheitsgewinn, wenn wir einmal durch die Veränderung durch sind. Ne? Aber das geht dann verlustig, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mit den 3V anfange und jeden Vorschlag erstmal als Verzicht, Verbot, Verlust rahme, und dann muss sich irgendwer da freischwimmen und sagen, hey, es ist vielleicht nicht alles nur schlecht, sondern wir machen Dinge anders.
Du hast, was du gerade beschrieben hast, ist ja so eine sich selbst verstärkende Spirale, ja. Die geht bestimmt auch andersrum. Die Effekte funktionieren ja bestimmt auch in die andere Richtung, oder Reinhard? Und was braucht es dafür?
Ja, ich denke, dass auch sehr viele Menschen halt ein gesteigertes Bedürfnis haben nach Anerkennung, auch normale menschliche, auch in ihrem Tun, eben nach dieser pluralistischen Resonanz dann auch
suchen. Resonanz anstatt Ignoranz.
Resonanz statt Ignoranz. Weil man sich halt natürlich in seiner Ellbogengesellschaft schnell ganz schön verloren fühlen kann. Und ich denke auch, dass es vielleicht hilfreich ist, so was wie gewisse niederschwellige, leicht erreichbare, auch im Alltagsleben erreichbare Anerkennungsinseln zu schaffen, in denen auch sowas wie Wertschätzung und Wahrhaftigkeit einfach mal angestrebt und vielleicht auch bei manchen Beispielen schon ein bisschen länger erreicht werden kann, um zu vermitteln, es gibt innerhalb eines, wenn man das auch will, gut überprüfbaren, über relativ neutrale, noch funktionierende Instanzen wissenschaftlicher Seite, ne, verifizierbaren Wahrhaftigkeitsräumen, Lösungsangebote, die in sich stimmig sind und die aber auch emotional einen jetzt nicht irgendwie in so eine dröge, eintönige, langweilige Richtung ziehen, sondern die sowas Lebensfrohes, Schönes, Aktives, Abwechslungsreiches auch bieten. Und natürlich kann man sagen, ja, manche Beispiele sind irgendwie fast zu banal, um eine Wirkungsrichtung, ein Wirkungspotenzial zugeschrieben zu bekommen, zum Beispiel im täglichen Konsum. Ja, gut, kennen wir uns natürlich ein bisschen aus mit dem täglichen Konsum. Nichtsdestotrotz, wenn man weiß, dass Menschen ja dazu neigen, das zu werden, was sie tun, die ganze Zeit immer wieder, weil das dann halt auch so Rückwirkungen hat auf die Einstellung und die Art zu denken, dann muss man halt auch sehen, dass jenseits der Arbeitszeit, die die Menschen auch in Firmen verbringen, wo sie je mehr oder weniger freiheits- und orientierungsgebende Umfelder haben oder auch entmenschlichen, wo sie dann eher sagen, gehe ich lieber ins Homeoffice oder mache eher den Live-Teil der Work-Life-Balance. Das ist das eine, was auf den Alltagsmenschen lange und intensiv einwirkt, die Art des Arbeitens und der Wertschöpfung, der Wertschätzung in der Arbeit. Und das andere ist im Privaten auch die Konsumzeit, weil gut, während dem Schlafen kann man über alles Mögliche träumen, aber dazwischen machen die Leute alles Mögliche, aber auch einkaufen und zwar gar nicht so wenig. Und wenn man dort schaut, ob man Angebote bereitstellen kann, die tatsächlich so etwas wie nicht nur gefühlte, sondern im Zweifel auch überprüfte Wahrhaftigkeit darstellen und damit Wert gewinnen, auch wenn sie nicht die billigsten Lösungen sind, dann ist das auch so eine gewisse Resonanz und Anerkennung der Bedürfnisse, auch Sicherheitsbedürfnisse der Konsumenten, die, wenn es denn funktionieren, vielleicht auch Lust mal machen zu sagen, okay, wenn es da geht, vielleicht gibt es noch andere Anerkennungsinseln, vielleicht kann man da noch anderen, nach weiteren suchen. Mhm. Und dann fühlt man so wieder ein Stückchen Selbstwirksamkeit und merkt, hey, es gibt auch etwas neben dem Ellbogen und neben dem Wer zieht wen über den Tisch, das auch ein bisschen Geborgenheit und Entlastung vermittelt, ohne irgendwie hohl zu sein.
Da sind wir ja zurück bei den drei Fragen, die du am Anfang gesagt hast. Ne? Also das Bedürfnis, ich kann Teil sein oder ich kann wirkungsmächtig sein. Was ich mache, ergibt Sinn und hat Erfolgsversprechen. Und ich habe emotional was davon. Und du hast es gerade gesagt, man kann zum Beispiel auch als Unternehmen eben Konsumenten diese Möglichkeit bieten, so einen Raum zu machen. Ich kann sozusagen an einer nachhaltigen Zukunft teilhaben und das, was ich dafür nutze, ist dann tatsächlich nicht Greenwashing, sondern funktioniert. Das sind deine drei Fragen gewesen, um Vertrauen zurückzugewinnen und Wirkmächtigkeit. Ich weiß, in deinem Buch gibt es auch drei entscheidende Fragen, um gerade als Staat das Vertrauen auch wieder zurückzubekommen, die man beantworten muss. Magst du die mal mit auf den Weg geben? Weil die Frage ist ja eben, wie kriegen wir das Vertrauen wieder in den Staat?
Ja, ich finde das total interessant, wie abwesend die sind in der aktuellen Debatte im Wahlkampf. Ne? Also weil die erste Frage ist ja dieses, werden wir genug haben? Also bei all denjenigen, die verstanden haben, dass mit den planetaren Grenzen und mit dem, dass zumindest Fläche auch begrenzt ist und wer kann wo noch Zugang zu Wohnraum finden, in welchen Größenordnungen und so weiter. Das ist ja tatsächlich zum ersten Mal, dass wir auf der planetaren Ebene, deshalb haben wir vielleicht auch so imperialistische Großgedanken, wie ich nehme jetzt übrigens Grönland und das, weil wir brauchen das, hat ja was mit, ich möchte in das, was ich konsumieren kann, noch mehr zuführen zu tun. Das heißt, dieses werden wir genug haben, ist ja nach vorne gerückt und spätestens für alle die, die seit Fridays for Future und anderen Bewegungen auch das verstanden haben, was die Konsequenzen sind, ein Thema, das drücke ich ja nicht wieder weg. Das heißt, die Verunsicherung, wenn wir darüber gar nicht mehr sprechen, ist ja, wer möchte denn eigentlich, dass das Thema weg ist? Und damit sind wir bei der Frage 2, werden wir genug teilen? Weil das ist das, wo wir dann natürlich auch Thema, ne, wie können wir aushandeln, was zum Beispiel nicht nur Freiheitsempfinden, sondern auch Gerechtigkeitsempfinden sind und sowas. Da wird es schwieriger, da hat auch die Wissenschaft keine Antwort drauf, aber sie kann natürlich bestimmte Beobachtungen machen, unter welchen Verteilungsbedingungen mehr Partizipation, mehr Kohäsion, mehr Vertrauen entstanden ist oder nicht. Da hatten wir auch spannende Ergebnisse zum Beispiel unter Corona, wenn das Vertrauen in die Institutionen da ist und in die anderen, dass man eher eine Schicksalsgemeinschaft ist, dann waren auch die Infektionsraten beispielsweise viel geringer. So. Also kann man schon Empfehlungen aussprechen, aber im Zweifel muss man es aushandeln. Und dieses Misstrauen, dass wir das gerade nicht mehr besonders fair aushandeln, sondern einige wenige sich alles rausholen, das wird natürlich jetzt durch diese etwas drastische Umgangsform maximal beschleunigt. Und deshalb ist die letzte Frage, wer ist eigentlich wir? Und das benutzen natürlich die populistischen und rechtsextremen Kräfte extrem, dass sie sagen, okay, vielleicht kommt ihr noch mit, aber die nicht mehr und die nicht mehr und die nicht mehr. Und dann mache ich mich konform, das sehen wir jetzt ja auch, ne? Nehmt eure Diversity-Programme sofort runter, sonst kriegt ihr Vergeltung in Form von politischen Rahmenbedingungen.
Dürfen wir dann, Entschuldigung, deinen ja, Einschub, dann habe ich eine schnelle Nachfrage, ja, Reinhard.
Ja, ich finde das super spannend, auch mit dem Thema, nicht nur werden wir genug haben, sondern werden wir genug teilen, weil gerade beim Teilen geht es ja möglicherweise nicht nur um das Materielle oder Finanzielle, sondern es geht auch um die Frage, wie gehen wir mit Wissen um, ja, auch mit so einer gewissen Art von Herrschaftswissen, wie man gewisse Prozesse und Dinge tut oder wer sie tun darf. Und das erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an das, was uns beschäftigt rund um Open Innovation, weil wenn man das Gefühl hat, okay, Wissen wird zunehmend wenigen Eliten auch über Patente so gesichert, jetzt rein von der Empfindung her, ja, oder Wissen wird sogar so missbraucht, dass manche Dinge von Unternehmen und von Einzelnen verboten werden, obwohl sie sinnhaft sind. Nicht, weil die das selber dann umsetzen wollen, sondern dass man über zum Beispiel Sperrpatente, ja, andere einfach daran hindern darf, jetzt mal ökologische Wertschöpfung zu betreiben oder Recycling oder Kreislaufwirtschaft, weil man einfach ein Patent darauf hat, ohne dass man es selber wirklich nutzt oder nennenswert, sondern nur minimalistisch nutzt, weil sonst kriegt man vielleicht doch Ärger. Aber einfach nur, um eigene Vergangenheitswege der alten Wertschöpfung, die immer noch lukrativ ist, auf den alten Anlagen möglichst lang zu verlängern und so den Fortschritt zu verschleppen. Das heißt, deswegen, dass man sagt, wir stellen das zur Verfügung. Das heißt, es ist auch ein Vertrauensmotor zu sagen, das, was andere irgendwie eifersüchtig meinen, für sich alleine sichern zu müssen, auch Know-how stellen wir anderen vorzeitig und demonstrativ zur Verfügung, um dort auch zu inspirieren, was die noch dranflanschen, was die noch ergänzen können, was die damit machen kann, weil dann auch eine Bewegung, eine Richtung entsteht, die auch wirtschaftlich erfolgreich wird, wenn sie auf Größe kommt und mehr Sogwirkung entfacht. Und das mit dem Know-how teilen ist ein ganz heikles Thema, wenn man auch schaut, was machen erdölbasierte Wirtschaftsteile mit Öko-Know-how und wer darf was, wann, wie lange nutzen und wer muss wem dafür zahlen. Da passieren gruselige Dinge.
Du hast mir eigentlich die perfekte Vorlage geliefert für das Nachfragen. Also dein Plädoyer für mehr Teilen, vor allem eben auch unternehmerisches Wissen, wie man Nachhaltigkeit umsetzen kann. Und du hattest aufgehört mit, wer ist eigentlich wir? Und sind damit alle gemeint oder ist damit eine Elite gemeint? Nur als ganz kleiner, zweiminütiger Exkurs, weil das greift genau das auf, was du vorhin auch schon gesagt hast, so der Freiheitsbegriff der Libertäre, der aus den USA kommt, versus liberal nach deutscher oder europäischer Tradition. Weil, da warst du stehen geblieben, wer ist eigentlich wir, muss man verstehen, US-Libertär oder Tech-Libertär meint bei mir eine kleine, ausgewählte Elite, die eigentlich nach dem Kollaps des Staates das Ruder übernimmt, oder?
Ja, ihn noch benutzt, um erstmal zuzusehen, dass man die Kontrolle über möglichst viel kritische Infrastruktur oder eben tatsächlich in Größenordnungen Kontrolle im Markt hat, um dann zu sagen, jetzt streichen wir mal die ganzen Subventionen, jetzt streichen wir mal die ganzen Förderprogramme für die Zivilgesellschaft. Ist ja mega frei, aber man hat halt feudale Strukturen vorher geschaffen und das ist ja das, was so zynisch ist daran. Also ich kann gerne in dem Gedanken mich baden, dass dann ganz viel Entwicklung und unbeeinflusst von irgendeinem Staat entsteht. Aber dann muss ich natürlich auch die Voraussetzung schaffen, dass alle mit ähnlichen Chancen antreten. Ne? Also das ist das Hayek'sche, der gerne auch immer benutzt wird, die Katalaxie. Das ist im Grunde genommen ein schnell und dynamisches Feld wäre. Das wäre in der Richtung eigentlich gedacht, wo viele Erfindungen rauskommen, weil ich ungefähr ähnliche Kräfteverhältnisse habe zwischen Anfragenden und Anbietenden und Nachfragenden, zwischen denen, die Innovation betreiben und die schon im Markt sind. Da ist so eine Fluidität drin. Aber ich kann natürlich nicht erst sagen, ich mache alles feudal und dann schreibe ich Freiheit drauf und mache den Staat so klein und kaputt, dass der auch nie wieder irgendwie da rein intervenieren kann, damit erstmal wieder mehr Marktkräfte freisetzen.
Das Wichtige ist, selber unterscheiden zu können, oder? Weil was gemeint wird, wenn Freiheit? Das klingt eher nach der Freiheit, sich alles krallen zu können und zu schauen, dass es der Peer Group möglichst gut geht.
Genau, das Libertäre nennt unternehmerische Freiheit für diejenigen, die halt einfach schon eine Kontrollgrößenordnung haben, dass sie die Wettbewerber möglichst klein halten können.
Bogen zurück zu dir beim Stichwort Freiheit. Normalerweise müsste man jetzt sagen, okay, da sind welche in der Welt, die machen sich für stark, die unternehmerischen Schranken aufzuheben. Wäre ja eigentlich auch für dich ideal, hättest du mit deinem Unternehmen auch freie Fahrt.
Naja, ist die Frage, wie man unternehmerischen Erfolg definiert und erreichen möchte. Und wenn diese Freiheit jetzt bedeuten soll, dass man möglichst schnell ein Monopol anstrebt und das auskostet, um Druck auf andere Verhandlungspartner weltweit ausüben zu können, sich unterzuordnen, dann kann man zwar das Monopol vielleicht damit erreichen, aber ob man die interessantesten Köpfe und Persönlichkeiten damit auch auf Dauer halten kann und das beste Arbeitsklima dann darbieten kann, auf Dauer und auch Produkte auf den Markt bringt, die diese pluralistische Resonanz auch erzeugen können, ist halt wieder eine ganz andere Frage. Also Natürlich gibt es immer brutale Möglichkeiten, auch in der Wirtschaft zum Erfolg zu kommen, zum rein monetären zumindest. Und das wird ja auch weitlich ausgenutzt. Aber dann sind wir wieder bei der Frage, ob man nicht ein demonstratives Gegenmodell auf die Beine stellen sollte, um zu sagen, wir müssen uns nicht alle ausnutzen lassen, weil es jetzt nur noch ein Ausnutzerspiel ist, dass der bessere Ausnutzer einfach der Gewinner ist und die anderen sind einfach die Dummköpfe, die lernen müssen, auch besser auszunutzen. Sondern gibt es etwas, was eine Attraktivität der auch Ideeneinbringung, Ideenweiterentwicklung und so etwas wie wertschätzende Anerkennung auch des gemeindienlichen Verhaltens so weiterbringt, dass es einfach Spaß macht, in so einer Umgebung was zu erreichen, selbst wenn es monetär erstmal nicht so viel bringt wie bei den Gierigen, aber es einfach Freude macht, dass die Menschen da hingehen und die einfach mehr lieber ihre Zeit dort verbringen, in dem Modell, was einfach einen inspiriert, als in dem Modell, was einen zu einem immer brutaleren Akteur werden lässt. Und da, denke ich, kann man durchaus gegenhalten und mithalten, weil die Leute wollen am Ende ein glückliches Leben.
Das heißt, selbst
ob nur die Brutalität das Glück vermittelt, das wage ich zu bezweifeln.
Also das heißt, was ich bei dir heraushöre, und das ist ja wirklich relevant zu verstehen, ist, dass ein Unternehmer sagt, damit es die Sicherheit für Innovationen und für die relevanten Innovationen und das Teilen der Informationen gibt, braucht es auch einen klaren Rahmen und Vorgaben, weil da ist das Vertrauen entsteht, dass alle an einem Strang ziehen.
Natürlich braucht es einen Rahmen und gewisse Vorgaben, weil diese Beliebigkeit und Freiheit der Ausnutzungsmechanismen, auch Monopolmechanismen, auch marktfeindlich sind. Das entspricht auch nicht der sozialen Marktwirtschaft, solche Monopole zuzulassen, obwohl die Libertären ja mit der Marktfreiheit argumentieren, aber eigentlich gegen diese Denke selber verstoßen. Ja? Mhm. Sondern es geht darum, Modelle aufzustellen, in denen Verhaltensweisen auch Belohnungswerte erzeugen können, die nicht übergriffig sind, sondern die andere Menschen inspirieren, sich auf pluralistische Resonanz und auf Anständigkeit auch einzulassen, weil das nicht ein Deppenmodell ist, was einfach nur unter die Räder kommt.
Ich sehe gerade mit Blick auf die Uhr, offiziell haben wir noch 11 Minuten und in der Regel versprechen wir auch immer Fragen vom Publikum einzubauen. Das ist eine Botschaft an den Stream. Also wenn Sie Fragen im Stream haben, schickt die Fragen gerne über den Chat rein. Ich werde gleich auf mein Smartphone schauen und gucken, was eingetrudelt ist und das in den nächsten Minuten einbauen. Gerne die Fragen jetzt schon schicken. Heißt aber auch, wir müssen natürlich ein bisschen uns beeilen, damit wir alles noch unterbekommen. Also wir sehen, gerade schon herausgehört, eigentlich wieder ein Plädoyer, wo ihr euch deckt für eine soziale, freie, liberale Marktwirtschaft. Und was braucht es für Steuerungsmomente, um dahin zu kommen, um diesen Gegenentwurf wirklich belastbar aufzubauen?
Also im Prinzip ist vielleicht der einfachste Satz, Form follows Function. Also ich habe nochmal soziale Marktwirtschaft mir angeguckt, Herr Müller-Amack und andere, die das so vorgedacht haben. Und da ist völlig klar, dass es darum geht, dass diese Instrumente, sprich auch die Rahmenbedingungen, unter denen dann marktwirtschaftliche Prozesse stattfinden, unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, immer wieder so angepasst werden, dass es dem Gemeinwohl dieser Gesellschaft dient. Also dass tatsächlich als Wirtschaften ein Mittel zum Zweck ist. Und dann müssen natürlich auch die Instrumente, die wir dafür machen, gute Mittel zum Zweck sein. Das heißt, sie müssen dahin wirken, dass ich viel freier an den Lösungen arbeiten kann, die tatsächlich dann mittelfristig den Wohlstand auch halten können. Und das ist mir so wichtig, dass ja auch die Abwesenheit von Vergeltung ist ja Freiheitsgewinn par excellence. Also das ist ja eine Befriedung des Umgangs, dass ich genau weiß, es wird nicht alles drauf angelegt, mich aus dem Markt zu katapultieren und das mit unlautersten Mitteln. Und nur so lange habe ich einen Wert, solange ich nützlich bin. Und sobald ich nicht mehr nützlich bin, werde ich eben auch ausgespuckt. Das ist ja eigentlich eine sehr unangenehme Existenzform. Also hat für mich nicht besonders viel mit Freiheit zu tun. Selbst wenn ich lebe mich aus ohne Rücksichtnahme vielleicht bedeutet, habe ich ja immer Sorge, dass jemand anders rücksichtsloser noch mächtiger werden könnte. So, ne? Also es ist so ein bisschen, da gibt's kein Happy End, wenn man es zu Ende denkt. Und deshalb ist ja immer wieder die Frage, und ich finde deshalb die Komplexitätsökonomie gut, weil die nämlich sagt, wir müssen es wie Gärtnern betrachten. Also damit wir immer wieder die Voraussetzungen schaffen, damit die Marktmechanismen wirken können, müssen ja mindestens die Preise ungefähr die Wahrheit sagen von dem, was ist an Kosten drin oder was wird an Wertschöpfung geleistet. Das schaffen wir aber nur, wie beim Thema CO2 jetzt gut sichtbar, durch eine politische Entscheidung, weil die Atmosphäre nicht von alleine schreit, ich bin begrenzt. Sondern das müssen Menschen tun, zu sagen, das ist die begrenzte Ressource und deshalb machen wir einen Preis drauf, um zu verhindern, dass marktwirtschaftliche Investitionsentscheidungen dazu führen, dass wir das kaputt machen, was dann der gemeinwohlorientierten Wirtschaft schadet. Und dieses Zusammenspiel ist so relevant. Also dieses immer wieder zu gucken, wo müssen wir eigentlich die Regeln verändern, damit die Wirkung weiterhin auf die Werte ausgerichtet bleibt. Und was wir viel sehen in der dogmatischen Variante ist, immer weniger Staat ist immer besser. Also, ja, puh. Aber weniger und mehr ist schon bei Wachstum doof. Immer mehr Wachstum ist immer besser. Nein, es kommt darauf an, welches Wachstum. Es kommt darauf an, welche staatliche Regulierung. Mehr und weniger Bürokratie ist auch Quatsch. Wenn alle Bürokratie weg ist, haben wir keine Lenkungswirkung mehr, weil ich bestimmte Auflagen nicht mehr drin habe. Das heißt, mehr weniger ist eine total tote Debatte, sondern was ist die Wirkung und das möglichst schnell und dynamisch immer wieder anpassen zu dürfen.
Also Effektivität anstatt Effizienz. Und ich hätte schon eine Nachfrage, aber ich weiß, Reinhard juckt es auch, noch was einzustreuen, deswegen direkt der Ball zu dir.
Wahrscheinlich ist es auch spannend zu schauen, bei welchen Marktkorrekturen diejenigen, die das anstoßen, sich nicht zu schnell angreifbar machen von der Gegenseite. Das heißt, ich habe auch häufig drüber nachgedacht und diskutiert mit Menschen, die gesagt haben, naja gut, also wir brauchen eigentlich eine Ressourcensteuer. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir Schadschöpfung haben, ja, irgendwo Schaden entsteht oder auch von Ökosystemen Leistungen beziehen, die zwar nichts kosten, aber die auch eine gewisse Wertschöpfung von dem Ökosystem darstellen und so weiter. Das muss alles irgendwo eingepreist werden. Das ist von der Denke her absolut richtig, von der Logik her. Das Problem ist in der psychologischen Taktik, wie schnell man sich angreifbar macht von denen, die dann halt sagen, da haben wir es wieder, die Verzichtskeule. Ne? Dann wird alles
die doppelt teurer. Die 3 oder 4V, die Maya am Anfang
auch erwähnt hat. Ja, damit, damit alles viel teurer und so. Ja. Und die einen können sie es nicht mehr leisten, die müssen dann verzichten. Und die anderen, die haben einfach dann keine Lust mehr. Also denen soll dann irgendwie das abgewöhnt werden und dann darf niemand mehr und so weiter. Und deswegen, ja, wenn man dahin will, dass man diese ganzen Bewertungsbilanzen schlauer macht und auch die Schäden an der Umwelt und die Entnahmen der Umweltleistungen auch irgendwo mit berücksichtigt, dann denke ich, dass es sehr sinnvoll ist, dort anzufangen, wo selbst die Gegenseite eigentlich in Erklärungsnot gibt, warum es so etwas überhaupt noch gibt. Weil denn, wenn man über etwas redet, was jetzt nicht den Staat wieder mehr Geld kostet oder den Bürger mehr Geld kostet, sondern etwas, was den Staatshaushalt sogar entlasten würde, aber trotzdem noch da ist und der Umwelt schadet, warum man nicht mal mit den umweltschädlichen Subventionen anfängt, die abzubauen. Weil wenn man die abbaut, geht es der Staatskasse besser, ja, hat man mehr Geld, dass man investieren kann in alle sozialen, umweltwirksamen und sinnvollen Dingen. Und man tut beim Abbau dieser umweltschädlichen Subventionen auch schon mal der Umwelt helfen. Aber an dem Bestand, der immer noch sehr, sehr hoch ist, das Uber hat ja eine Aufstellung gemacht, kenne ich auch ganz gut, wie hoch die umweltschädlichen Subventionen immer noch sind, auch gerade in Deutschland, wird es einem schwindelig, weil die immer noch verteidigt werden als etwas, das die Märkte in einem Gleichgewicht halten soll, das eigentlich kein Gleichgewicht ist, sondern nicht ein Level Playing Field, sondern eine große Schräge, in der die alten, bewährten, fossilen Industrien gefördert werden über sehr, sehr viele Milliardenbeträge. Wir hatten es mit Christian Stöcker. Und die neuen nicht entlastet werden, obwohl man das schon längst könnte. Und die alten werden gefördert durch umweltschädliche Subventionen. Und wenn man da rangeht, dann gibt es einen Lobbyaufschrei allererster Größenordnung. Und ich habe mittlerweile fast das Gefühl, dass die Lobby umso lauter schreit und sich wehrt bei den Themen, wo sie weiß, dass sie eigentlich schon auf dünnem Eis steht und kurz vor dem Kipppunkt steht, weil man denkt, das muss man jetzt noch am meisten verteidigen, weil das bricht als nächstes weg. Aber da könnte man anfangen und sagen, baut mal diese Subventionen ab, da gibt es kein vernünftiges Argument eigentlich, die weiter aufrechtzuerhalten.
Dein Punkt ist eigentlich eine perfekte Vorlage für eine Frage hier aus dem Chat, weil du hast ja implizit das Thema Transformationsgeschwindigkeit angesprochen. Und wie gestalten wir sie so, dass die Menschen nicht überfordert sind, wir aber gleichzeitig schnell genug nach vorne kommen? Und die Frage richtet sich an dich, Maya, und bevor ich sie stelle noch, sie kommt von einem oder einer von unseren 19.600 Zuschauern im Stream. Also das heißt, wenn wir noch die hier drinne und vielleicht auf anderen Plattformen dazu rechnen, haben wir vielleicht die 20.000 geknackt dieses Mal. Also an der Stelle vielen Dank für das Zuschauen schon mal. Daher kommen wir jetzt auch zu den Fragen. Und die Frage wäre, wenn du aus der Zukunft auf das Jahr 2025 zurückblickst, was hätte man besser machen können bezüglich Kommunikation über den Klimawandel? Wir hatten es nämlich ja gerade von der Transformationsgeschwindigkeit.
Also zum Ersten zu zeigen, du hast es eben ein bisschen angedeutet, ne, dass es ein konzertierter Backlash ist. Also es gibt auf der Ebene der Vereinten Nationen jetzt schon eine eigene Instanz, die the Integrity, also die Integrität der Klimakommunikation im Grunde genommen versucht zu schützen, weil klar ist, dass das ganz bewusst torpediert wird. Und da haben wir ja auch die gewissen Institutionen und in den USA werden jetzt ja auch ganze Webseiten komplett aus den Regierungsservern getilgt, wo Klimawandel überhaupt noch vorkommt. Also da wird ein Problem abgeschafft. Das ist so Mittelalter, ne? Wir tun so, als wäre das mit den Naturwissenschaften jetzt wieder egal. Und da gibt es natürlich Gewinninteressen dahinter und da gibt es Interessen dahinter, die sich ja auch sehr die Taschen voll gemacht haben. Also Aramco war ja das riesigste Unternehmen von allen, was ein reines Ölunternehmen ist. Da sehen wir ja auch, wie zum Teil diese Krisenhaftigkeit dafür genutzt wurde, die Abhängigkeit von Fossilen nochmal wieder A zu forcieren und B dann als Sicherheitsgarantie zu zeigen und die Markups, also die Preis Anstiege nicht unbedingt im Verhältnis zu dem standen, was inflationsbedingt tatsächlich aus den Produktionsengpässen hätte passieren müssen. Das heißt, wir haben einen konzertierten Backlash im Grunde genommen von denjenigen, die nicht wollen, dass wir diese Transformation tatsächlich so erfolgreich vollziehen, wie sie vorher ja war. Also wir hatten ja richtig dieses Momentum, ne? Und deshalb ist das ganz relevant, immer wieder zu gucken, wo kommen die Informationen her, wer schreibt das auch bewusst runter. Und Herr Guterres von der UN hat es auch mal auf den Punkt gebracht, hat gesagt, es wird auch explizit aus den Fossilen das Narrativ gesponnen, dass man damit keine Wahlen mehr gewinnen kann, die Leute das nicht mehr wollen. Also die Leute wollen keinen Klimaschutz mehr, ist so die zweite Sache, ne? Die unheimlich stark dann auch in so einer selbstverstärkenden Schleife medial gemacht wurde. Oh, es ist nicht mehr oben drin. Ja, aber es wurde ja auch alles dafür getan, dass andere Themen sehr viel relevanter werden. Das ist ganz relevant. Und dann zu zeigen eben, dass es nicht weg ist, das Thema, sondern eher dieser Wunsch, dass da etwas getan wird, durchaus vorhanden ist. Und vor allem, und das ist mir so wichtig, auch als Appell an die Politik, diese Wirkungsorientierung wirklich ernst zu nehmen bei allen demokratischen Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, den Populismus zurückdrängen zu wollen. Weil wieder aus dem Sinusmilieu, die Menschen verstehen nicht mehr, warum bestimmte Politiken, die Mehrheiten in der Gesellschaft haben, wie das Tempolimit beispielsweise, nicht umgesetzt werden. Also dann ist das Klientelpolitische in einer Regierungsinstanz so sichtbar, dass das Vertrauen in die Instanz selber erodiert wird. Und das ist natürlich exakt das, was der rechtspopulistische Bereich will. Seht ihr es, da werden nicht eure Interessen vertreten, sondern da wird im Prinzip gemacht, was diejenigen wollen. Das heißt, diese Feedbackschleife aufzuknacken und zu zeigen, wo kommt es her mit der Missinformation, wie können wir da mal tatsächlich genauer hingucken und viel, viel mehr noch darüber zu berichten, wer bleibt trotzdem dran. Und das ist dies, was wir mit den Geschichten des Gelingens meinen und wie stark immer noch, fand das jetzt super, wie Herr Bloomberg in den USA gesagt hat, ja, okay, alles klar, wenn jetzt Trump aussteigt aus dem Klimaabkommen, ich zahle den Beitrag für die Vereinigten Staaten. 24 der Staaten haben gesagt, wir sind weiter dabei beim Klimaschutzprotokoll. Ich glaube nicht, dass man das hier gehört hat. Und das ist relevant, weil diejenigen, die nicht den Backlash mitmachen, weitermachen und weiter investieren und weiter versuchen zu zeigen, dass das der Weg nach vorne ist. Und da müssen wir viel mehr hingucken. Die sind nicht so tabubrechend, die sind nicht so laut, die sind nicht so wütend, aber die machen. Und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.
Stichwort war das Geschichten des Gelingens. Wir sind, glaube ich, so knapp. Ah, jetzt sind wir gerade erst an der vollen Stunde angekommen, sehe ich. Und wir werden bestimmt 5 Minuten überziehen, um noch die letzten Fragen einzubauen. Aber falls natürlich jemand jetzt gerade schon auf dem Weg zum Abendessen ist, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart. Wer noch Zeit hat, wir gehen die Fragen durch. Nicht alle, aber die meisten. Du hast gesagt, nämlich Geschichten des Gelingens und ein Kommentar war, es gibt sie nämlich auch auf nationaler Ebene, weil zum Beispiel Kanada, Mexiko, Südamerika sich verstärkt der EU zuwenden. Lassen wir uns, und das baut ja auf deine Antwort auch schon auf, lassen wir uns zu sehr von den Populisten in die Irre führen.
Ja, das ist so ein Reflex, dass man immer denkt, okay, da sitzt jetzt einer, der will einen Deal, der will jetzt mal gucken, wie man da was aushandelt. Und es ist immer die Frage, wessen Spielregeln man sich dann anschließen möchte oder ob man auch ein Stück weit bewusst seine eigenen Spielregeln auf einem anderen Spielfeld neu aufzieht. Und von daher denke ich, dass dieser letztgenannte Weg noch zu wenig, zu selten gedacht wird, weil niemand einen zwingt, sich auf das Regelwerk eines eher macht- und dominanzorientierten, am Ende in Grenzerpressung mündenden Regimes oder Regierung einzulassen, wenn man die richtigen Mitmacher findet, um Dinge aufzubauen, die Menschenmagneten werden können für viele Talente, die auch die Nase voll haben, von dem, was die beginnenden Oligarchen woanders so alles vorhaben.
Von der geopolitischen Ebene, also wirklich von der großen Metaebene, würde ich gerne auf die Mikroebene runtergehen, weil es gibt nämlich eine Frage von, ich muss sie schnell finden, Ulrike im Chat. Lasst uns konkret werden, wie können wir im Alltag, in den Familien, in den Schulen an unseren Werten weiterarbeiten? Also auf der ganz persönlichen Alltagsebene.
Also ich habe von vielen gehört, in der Familie geht nichts mehr. Ich kann in meiner Familie habe ich nicht das Problem, ehrlich gesagt. Deshalb kann ich nur von Veranstaltungen vielleicht berichten, wo ich das schon kenne, dass ich angeschrien werde oder mir gesagt wird, ihre Propaganda und sowas können sie sich sparen. Und manchmal auch andere eingreifen wollen, um das zu unterbinden. Und ich immer sage, haben Sie 5 Minuten? Ich würde das total gerne verstehen. Weil ich finde das sehr interessant, dass wir so unterschiedlich jetzt auf die Sachen schauen und ich möchte das gerne nachvollziehen. Ich bin Wissenschaftlerin, mich interessiert das, weil mich nichts mehr interessiert als das, wie wir zu so unterschiedlichen Perspektiven kommen. Und dann kommt ganz häufig als erstes so, hör, die ist ja nett. Also nett hilft. Es ist manchmal nicht leicht. Und manchmal muss man auch bestimmte Leute, die wiederholt sehr unnett sind, einfach muten. Das darf man auch. Also dieses Nein und wenn wir uns wieder auf eine gewisse Umgangsform geeinigt haben, sind wir dabei. Das habe ich dann aber in den Gesprächen auch gemerkt. Wenn ich dann beschimpft wurde, habe ich gesagt, so jetzt stehe ich sofort auf. Ich habe mich die ganze Zeit bemüht, im Gespräch zu sein. Und wenn sie jetzt anfangen, mich zu beschimpfen, ist das sofort hier das Ende. Und das fand ich schön zu spüren, dass dann meistens war, nee, okay, ist wirklich öfter gelungen. Dann entschuldige ich mich jetzt dafür, das war nicht okay. Und dann ist ja das Eis gebrochen. Also wenn wir uns wieder als Gegenüber wahrnehmen, die sich respektieren, dann kann ich überhaupt anfangen, die Sachen nebeneinander zu legen. Wir kommen überhaupt nicht immer bei der gleichen Interpretation raus. Aber immerhin werde ich dann nicht mehr von ostdeutschen Mitbewohnerinnen in Potsdam angewiesen, sofort ihr Bundesland zu verlassen und dass ich nie im Osten zu Hause sein werde. Und dann so sage ich, ja gut, also ist okay, aber ich lasse mich jetzt nicht aus dem Deutschland rausschmeißen, das seit 30 Jahren eins geworden ist. So, ne? Aber wenn man das auch mit einer gewissen Freundlichkeit schafft, kann man auch manchmal benennen, was da an Überreaktionen stattfindet. Es ist anstrengend, wir können nicht alles eins zu eins natürlich machen, aber ich glaube, wir tun sehr gut daran, wenn wir es schaffen, die Botschaft von einer Wertung der Person so weit wie möglich zu entkoppeln. Und das ist ja das Werte.
An etwas, was am Anfang auch herausklamm, es zu verteidigen, anständig miteinander umzugehen. Ja. Ich schaue mal noch, welche Fragen es hier gibt. Ein paar haben ja so auch schon nebenher beantwortet in unserem Gespräch vorhin, da wiederhole ich die erst gar nicht. Es gibt auch Plädoyers im Chat. Helmut Scheel schreibt, wenn die Natur als gleichwertiger Partner im Wirtschaftssystem sein soll, muss die Natur als Rechtssubjekt anerkannt werden. Nur dann hat sie Chancengleichheit. Also war keine Frage, sondern ein Plädoyer. Aber hast du einen Gedanken dazu?
Wir hatten es ja auch kurz angesprochen. Also im Prinzip natürlich richtig ist die Frage, mit welchen Konsequenzen das ausgestattet werden soll. Ich weiß nicht, wenn das Problem ist ja natürlich, die Natur kann sich rechtlich nicht wehren, wenn sie übervorteilt wird, weil wer klagt dafür? Das versuchen manche NGOs. Wenn das dann mit Einpreisungen verbunden hat, die manche als Schockwelle empfinden, muss man halt wieder gucken, wie man da einsteigt in diese Rechtsvertretung der Natur. Aber das, ich sag mal so, die Natur auch sich anwaltlich wehren kann, öfter gegen Zerstörung, auch wenn da sonst kein Kläger an sich ist. Das würde ja auch die Institutionen wieder stärken, die sagen, okay, also Umweltzerstörung ist ein Vergehen. Und dann gibt es auch einen Kläger, der irgendwie sagt, Leute, Firmen, ihr dürft das nicht, auch wenn das jetzt kein Konkurrent ist oder kein unmittelbar Betroffener. Das ist ja leider das, was in den USA derzeit auch wieder abgebaut wird. die Möglichkeit, auch für Umweltrechte einzutreten. Und diese Sicht der Natur als Rechtsperson könnte schon gegen die gröbsten Verstöße helfen, da auch juristische Potenziale eben zu mobilisieren. Ist die Frage, wer das dann finanziert. Aber wie gesagt, es gibt Institutionen, die das machen und die sollten auch gestärkt werden.
Es geht ja auch in die Richtung, du hast es vorhin gesagt, dass Preise sozusagen die Realität abdecken müssen. Das heißt, da war auch implizit das Thema Schadschöpfung und Einpreisung von Schadschöpfung in der Wertschöpfung angesprochen, nehme ich mal an. Es waren so viele spannende Worte, die ich aus dem Gespräch schon mitgenommen habe. Gerade Schadschöpfung, für mich ein neues Wort, das wir hier mit Leben besetzt haben, das auch aus deinem Buch kommt oder was ich da zum ersten Mal gelesen habe, Maya. Ich weiß, die Anerkennungsinseln, die es braucht, um positive Effekte zu verstärken, in eine Positivspirale zu kommen, Resonanz zu erzeugen. Wir hatten jetzt müsst ihr mir noch mal kurz helfen, die pluralistische Ignoranz oder eben Resonanz, die auch mit den Anerkennungsinseln daherkommt. Und sehr viel spannende Konzepte, die wir gar nicht so anschneiden konnten, die nur in dem Gespräch mal kurz durch den Raum geflogen sind. Dafür lohnt es sich natürlich, beide Bücher im Detail zu lesen, die Ablenkungsfalle und Werte, ein Kompass für die Zukunft. Unglaublich gute Bücher, die sich tatsächlich sehr schnell und schlüssig lesen. Es wird nichts wiederholt, sondern es kommt ein spannendes Thema nach dem anderen. Man kann sich sehr, sehr, sehr viel mitnehmen. Also gerne die Bücher bestellen und die Diskussion hier dann am besten mit der Familie, mit den Freunden wiederholen oder mit Menschen, mit denen man noch nie gesprochen hat, wo man sich hart am Riemen reißen muss, um freundlich und anständig und nett zu sein. Das sind die wertvollsten Gespräche.
Ja, und was schön ist, wenn man sich selbst auch, also ich hatte das jetzt gerade am Wochenende, Thema Familie, ne, wo ich im Grunde genommen dann zu meiner Mutter runtergegangen bin, nachdem ich so ein bisschen auf den Tisch gekloppt habe und sie kritisiert habe und gesagt habe, boah Mama, ich muss mich total entschuldigen, ich habe jetzt gerade das gemacht, was ihr meine ganze Jugend gemacht habt. Ich bin bei euch auf den Hof geritten und habe euch gesagt, was ihr in eurem Leben ändern sollt. Ich entschuldige mich, das fand ich immer scheiße. Also dass wir uns auch selber erwischen dürfen. Also ich habe in dem letzten Kapitel so, es gibt ganz tolle Critical Thinking School und so, die uns auch die typischen Fallen in Diskursen, wie Strohmänner aufbauen und wie im Grunde gemote Bautism und so. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen und die sind wir alle nicht frei von, mal da rein zu plumpsen. Und wenn wir uns da selbst erwischen und dann einmal sagen können, huch, da ist aber was mit mir weggaloppiert, sorry, das hilft. Ne, weil wir uns dann nicht höher stellen oder weniger höher stellen. Es ist eine unfassbar angestrengte Zeit gerade. Und wenn wir zwischendurch in einer gewissen Humorvolligkeit auch unsere eigenen Fehlbarkeiten mit auf den Tisch legen dürfen und gemeinsam suchen, wie können wir denn diese Abwärtsspiralen, diese destruktiven Muster durchbrechen, selbst wenn es das erstmal ist, ist das ein Gewinn, weil wir wieder miteinander sprechen und nicht gegeneinander.
Das Miteinander sprechen war mir eine große Freude mit euch zwei heute Abend schon. Wir sagen jetzt gleich, wir sind schon 8 Minuten drüber und ich finde, das ist so genau der gute Rahmen, den wir hier etabliert haben mittlerweile. Daher vielen, vielen Dank an alle, die mit dabei waren vor Ort und im Stream. Bevor ich das finale Tschüss sage, lag dir noch ein wichtiger Gedanke im Kopf, Reinhard?
Es ist sehr viel zur Sprache gekommen. Ich bin sehr happy.
Wunderbar, das ist doch schön. Da sind wir alle happy. Ich weiß, wir haben auch fast alle Fragen angesprochen. Es war mir eine große Freude. Klar ist, es gibt viel zu tun. Es gibt reale Gegenentwürfe zu schaffen. Und egal ob persönlich im Alltag auf kleinster Ebene oder wenn man an den entsprechenden Stellschrauben sitzt, auf großer geopolitischer Ebene, die Arbeit ist jetzt und die Arbeit fängt auch Montag an, egal in was für einer Welt wir aufwachen. Ob wir uns drüber freuen oder ob wir uns nicht drüber freuen, wir werden alle dran mitarbeiten. Insofern vielen Dank, dass ihr uns Futter gegeben habt dafür, wie wir das dann angehen können. Und damit einen schönen Abend.